Herzlich willkommen.
Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ein paar waren ja da auf der Party. Ich habe 5 Tage gefeiert, das musste mal sein. Ich hatte dem Florian Günther vorher gesagt, ich wollte diesmal eigentlich nur 30 Minuten machen, auf das Wichtigste konzentrieren. Und dann habe ich meine Folien vorbereitet und habe gesagt, ey, also es müssen doch 40 sein, weil es ist so viel wieder passiert. Das war so ein bisschen länger brauche ich. Und nachher haben wir dann ja auch noch Gelegenheit bei den Diskussionen. Ja, ich gehe mal fix durch. Das, die Folie kennen einige, ich bringe sie aber nochmal. John Maynard Keynes, der berühmte Ökonom. Ich finde den Keynes übrigens als Persönlichkeit viel, viel spannender als den Friedrich August von Hayek. Keynes hat wirklich Dinge bewegt, er war Pragmatiker, Hayek war der Ideologe. Das wäre eine lange Debatte, die muss ich nochmal mit Markus Krall führen. Auch öffentlich, einfach auch freundschaftlich, um das mal ein bisschen zu vertiefen. Aber Sie sehen hier, das war die Zeit von der Weltwirtschaftskrise bis Ende Zweiter Weltkrieg. Und da hat er eben auch gut performt und 400% zugelegt. Also wie gesagt, es sind verrückte Zeiten. Ich habe gerade noch mal ein langes Video über Buffett gesehen. Zwischen 1965 und 81 ist der Aktienmarkt seitwärts gelaufen. Das waren immerhin 16 Jahre. Und was Ähnliches hatten wir dann auch nach 1998 über gewisse Zeiten. Und jetzt haben wir wieder eine lange Wachstumsphase gehabt. Und jetzt kommt eine Stagnationsphase. Das ist relativ sicher. Auch in dieser Phase lassen sich Aktien finden. Der Buffett hat ja weiter investiert. Also wir kommen auf so eine Stagnationsphase zu, aber auch dort lassen sich natürlich Titel finden. Und in diesen 16 Jahren, in denen der Dow Jones seitlich gelaufen ist, hat sich das BIP, das amerikanische BIP, fast verfünffacht. Sprich, die Realwirtschaft ist dann dem Aktienmarkt wieder hinterhergelaufen und hat aufgeholt. Wir haben eben dieses Disconnect zwischen Realwirtschaft und Aktienmarkt über Zeiten von über einem Jahrzehnt, dass der Aktienmarkt mal vorausläuft und dass er dann eben auf der Stelle tritt, während die Wirtschaft hinterherkommt. Und jetzt haben wir doch auch sehr hohe Bewertungen. Da gehe ich gleich drauf ein. In den letzten 12 Monaten haben wir so zwischen 14% und 17% gemacht über die verschiedenen Fonds. Das ist gut. Es ist aber hinter den Indizes. Das muss man auch sagen. Also wir haben die Indizes nicht outperformed in diesem Jahr. Und das hängt damit zusammen, dass wir schon eine Weile sehr sicherheitsorientiert sind. Wenn man das hier sieht, Liquidität im Moment bei 10%, das war mal mehr, Edelmetalle und Goldminen bei 30% im Max Otto Multiple und Berkshire auch nochmal bei 11. Also insgesamt 50% kann man sagen in Sicherheit, in sehr sicherheitsorientierten Aktien. Und das bleibt auch mal so auf noch eine Weile. Wie gesagt, das Buffett-Video gesehen, komme ich später nochmal drauf. Der hat die höchsten Liquiditätsreserven aller Zeiten, nämlich knapp, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, knapp 300 Milliarden. Eine 30% einer Billion. Er hat die Hälfte seiner Apple-Position auch verkauft. Also wir kommen ganz klar auf Zeiten der generellen Stagnation am Aktienmarkt zu, was aber nicht heißt, dass wir da nichts finden. Man muss halt sehr sorgfältig sein. Wir sind sehr stark im Gold. Wir haben in 5 Jahren 80%, im letzten Jahr allein 40%. Und wir setzen weiter auf Gold. Und da gibt's ja gleich auch noch einige Infos zu. Also Gold bleibt die größte oder zweitgrößte Position. Der Markt ist teuer. Wir sehen das hier am Buffett-Indikator, also BIP pro Aktienmarktbewertung, Marktkapitalisierung, also der Gesamtwert aller Aktien, aller Unternehmen, die börsennotiert sind, durch die Wirtschaftsleistung eines Landes, hier der USA. Und da sind wir wieder bei fast dem Allzeithoch. Also irgendwann kommt dieser Rücksetzer, kommt die Stagnation, kommt was auch immer, das wird so sein. Dasselbe mit dem Schiller-KGV, also ein historisch durchschnittliches inflationsbereinigtes KGV auf die Gewinne. Auch da sind wir kurz vor der Aktienblase des Jahres 2000. Und nach 2000 kam eben, das gibt's im Jahrhundert nur ein oder zweimal, kamen 3 Verlustjahre in Folge. Schon 2 Verlustjahre in den Indizes sind extrem selten. 3, das sind fast Jahrhundertereignisse. Und wir sind aber fast wieder an diesen alten Höchstständen. Ein Teil dieser Entwicklung ist gerechtfertigt, weil sich der Markt strukturell verändert hat. Die Unternehmen verdienen mehr, Es geht mehr Gewinne an die Kapitaleigner. Buffett spricht da auch drüber. Also der Anteil der Unternehmensgewinne am BIP ist groß. Der Anteil der Löhne und Gehälter ist relativ klein. Sprich, es ist nach wie vor diese Milliardärsgesellschaft, in der wir leben, diese oligarchischen Strukturen im Westen, auch die oligopolistischen Strukturen. Das verändert sich auch wahrscheinlich nicht. Also Russell Napier, ein Kollege, Professor in Schottland, der auch Fonds managt, hat vor 2008 das Buch geschrieben, Anatomie der Bärenmärkte. Der sagte dann, als ich ihn mal auf einer Veranstaltung in Frankfurt eingeladen hatte, 2016 oder 15, ja, irgendwann gibt es eine sozialere Politik und dann steigt der Anteil der Löhne und Gehälter am BIP wieder. Da bin ich nicht so optimistisch. Also ich glaube, wir haben weiter eine Politik, die die Superreichen begünstigen wird. Vielleicht kippt das auch, aber deswegen ist auch ein Teil dieser Anstiege in diesen Indizes fundamental untermauert, gesellschaftlich untermauert, aber eben nicht alles. Und nochmal die erste Regel, Regel Nummer eins. Phil Town, aber nicht, der hat's nicht erfunden, der hat's nur popularisiert, heißt, keine Verluste machen. Und ganz einfach nochmal die Mathematik. Ja, wenn Sie 10% verlieren, müssen Sie 11% dazugewinnen. Wenn Sie 50% verlieren, müssen Sie schon 100% dazugewinnen. Und wenn Sie 80% verlieren, müssen Sie schon 400% dazugewinnen. Also, um das einfach nochmal sich zu vergegenwärtigen. Also wir sind defensiv, so defensiv eigentlich wie noch nie seit einem guten Jahr. Was immer noch im Vergleich zur Gesamtbranche immer noch offensiv ist, denn wir haben immer noch natürlich eine ordentliche Aktienquote. Dafür werden wir bezahlt, dass wir in Aktien investieren, aber auch da, wir sind relativ defensiv. Unser Finanzmarktteam hat sich deutlich erweitert, eben durch Florian Günther, der auch der Anteilseigner ist in der Privatinvestor-Kapitalanlage. Und Herr Günther, Sie haben jetzt mal so die Tücken der Finanzmarktbürokratie und der Regulierung mitbekommen. Also die BaFin muss, die Bundesaufsichtsanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, muss genehmigen, wenn jemand mehr als 10% an einem Finanzdienstleistungsunternehmen kauft. Die Bürokratie ist halt überall mittlerweile, ob das bei Schreinern ist, im Gesundheitswesen, im Finanzwesen. Und das ganze Ding hat tatsächlich, also sie haben 20% übernommen und 22, ja, ist wichtig, doch, stimmt, sind 10% mehr, 2 Prozentpunkte, 10%. Also Sie sehen, was da mittlerweile aufgerufen wird und wie auch die Branche sich schützt gegen neue Wettbewerber, denn sie müssen natürlich diese Lizenzen haben, das kostet alles ein Schweinegeld, haben wir aber gemacht und herzlich willkommen offiziell als Anteilseigner und Partner. Dann haben wir uns weiter verstärkt. Herr Andres ist aus familiären Gründen heute nicht da. Herr Neuhäusler. Ja, die Zahl der Fonds ist weiter gewachsen. Es sind 8, wovon 5 Publikumsfonds sind, also für Publikum erreichbar. Aber es werden wieder 7. Ja, geht da gar nicht tiefer rein, weil wir den PI Vermögensbildungsfonds auf den PI Global Value verschmelzen. Er zieht um von Deutschland nach Liechtenstein und wird mit dem anderen fusioniert. Den PI Vermögensbildungsfonds habe ich vor 11 Jahren gemacht, weil ich es gut fand, dass wir, es wird ja sehr ähnlich gemanagt zum PI Global. Aber ich habe ihn vor 11 Jahren gemacht, weil ich es gut fand, eine Wertpapier-Kennnummer in Deutschland mit der deutschen Fondsgesellschaft zu haben. Mittlerweile halte ich das nicht mehr für die beste Idee. Ich halte es für besser, wenn das alles in Liechtenstein ist. Das machen wir dann. Also es passiert nichts für die, die Fonds bleiben wie gehabt auch in deutschen Depots eingebucht. Sie haben dann anstelle des PI-Vermögensbildungsfonds PI Global Value im exakten selben Gegenwart. Dafür das garantiert natürlich die Fondsgesellschaft, die als oberstes Haftungsdach quasi drüber ist und schaut, dass das alles richtig ist. Und da sind wir seit 15 Jahren plus bei der IFM, erste unabhängige Fondsgesellschaft in Liechtenstein mit 205 Fonds und 6,2 Milliarden verwaltetem Vermögen. Die Zusammenarbeit ist super und da wollen wir weiterbleiben. Und nochmal für, das ist die Fondsgesellschaft für Vermögensverwaltung. Wer also individuelle Vermögensverwaltung wünscht, ist mein langjähriger Geschäftspartner Ralf Früh hier. Ich bin ja auch Gesellschafter an Frühpartner, 2 Milliarden verwaltet das Vermögen. Seit 11 Jahren arbeiten wir zusammen. Und Herr Fröhlich, also da ist individuelle Vermögensverwaltung in Liechtenstein. Und dann sind wir eben bei 4 Fonds wieder gelandet. Dann ist es sehr überschaubar. Dann doch für Privatanleger den PI Global Value, den Publikumsfonds, den Max Otte Multiple Opportunity mit physischem Gold und Silber als IAB, AIF, so, nicht IAB, AIF. Man kommt schon mal durcheinander mit den ganzen Kürzeln. Alternativer Investmentfonds. Und dann eben IAB Strategy von Florian Günther gemanagt und ganz neu den Physical Gold Fund, physisch hinterlegtes Gold zu geringen Gebühren in Liechtenstein. Das ist jetzt ganz neu. Zur Weltlage. Ich habe ja eigentlich noch viel mehr Themen, aber es geht nicht alles. US-Wirtschaft. Dann ganz aktuell, gestern endete er, der BRICS-Gipfel und die Entdollarisierung. Alle reden darüber, seit über 10 Jahren, wann die Schuldenblase platzt, der Crash kommt. 2006 war auch schon das Thema Schuldenblase. Und hier nochmal, was eben traditionelle Ökonomen, und ich bin politischer Ökonom, in der Tradition von Friedrich List und Robert Gilpin und anderen, die eben die Wechselwirkung von Politik, Gesellschaftssystem und Ökonomie sehen, das sehen die Österreicher auch, aber aus einer bestimmten Brille und mit einem bestimmten, sagen wir mal, ideologischen Ziel, Marktfreiheit und so weiter. Aber es ist eben komplexer. So, und wenn diese Schuldenblase sich seit 1987 dreht, also fast 40 Jahren, aber seit der Finanzkrise im Hyperdrive, dann haben wir 4 Stadien gehabt. Stadium 1, Geldpolitik, seit Alan Greenspan, Herbst 87, den Crash, Schwarzer Montag, habe ich auf dem Parkett der Frankfurter Börse erlebt. Und seitdem haben wir die Schleusen offen für Geld. Zwischendurch mal kleine Phasen, wo das etwas eingedämmt wurde, aber im Großen und Ganzen Geldpolitik. Heißt, Zinsen runter, Geld drucken und mit den niedrigen Zinsen wird schon irgendwas passieren. Die Wirtschaftssubjekte werden anfangen zu investieren, Kredite aufzunehmen und so weiter. Relativ leichtes Mittel. Ab 2011 Euro-Krise, dann verstärkt über regulatorische Maßnahmen auch Kapitallenkung. Also was die Ratingagenturen machen, ist ja nichts anderes als Manipulation, indem bestimmte Anlagen, Staatsanleihen fälschlicherweise hochgeratet werden auf AAA, obwohl sie es lange nicht mehr sind. Also Kapitallenkung. Das war 2. Und dann seit 2011 Stufe 3 noch. Kapitallenkung fing schon früher an. Mario Draghi, whatever it takes. Das ist jetzt 13 Jahre her, meine Damen und Herren. Die Notenbanken werden zu Geschäftsbanken, kaufen Anleihen, kaufen auch Unternehmensanleihen, kaufen auch schlechte Anleihen. Völliger Systembruch. Und seit Covid eben offener Keynesianismus. Und jetzt sind wir in Stufe 5. Psychologisch und auch sonst eigentlich auch schon seit Covid, also offener Keynesianismus, massive Staatsausgaben, direkte staatliche Ausgabenprogramme, also sehr viel härter die Maßnahme als die Geldpolitik. Und jetzt sind wir in der Stufe 5. Stufe 5 ist die Kriegswirtschaft. Da sind wir eigentlich psychologisch schon seit Covid drin. Wir haben Krieg geführt gegen dieses Virus, psychologisch. Und dann kann ich natürlich alles Mögliche machen in der Gesellschaft. Ich kann die Gesellschaft verängstigt, ich kann sie um bestimmte Ziele zusammen gruppieren, ich kann Dinge machen und das ist das Stadium, in dem wir sind. Krieg gegen Covid, Ukraine, Israel, alles solche Dinge, die in so einer Phase passieren. Und das habe ich vor 5 Jahren eben auch prognostiziert. Müssen wir jetzt nicht tiefer reingehen. Der dahinterliegende Grund ist die Tatsache, dass China die USA überholt. Das ist der Grund für alles andere. Großmächte sind paranoid, Großmächte machen das, was man sich als Deutscher gar nichts mehr vorstellen kann. Die bomben auch mal ein Land platt, wenn es ihnen nicht gefällt. Die Geheimdienste machen schlimme, schlimme Dinge. Und das passiert auf der Welt. Wenn sie das sagen draußen, ja, das glaubt ihnen oftmals keiner. Aber es ist viel schlimmer, als ich noch vor 10 Jahren dachte, was da alles läuft. Aber China hat die USA überholt. Die reagieren immer paranoider, immer aggressiver. Könnte man auch viel drüber reden. Krieg mit Russland, Israel, ist aber auch eine Gemengelage Israel. Also Netanjahu macht eben noch mehr, als es den USA recht ist. Der geht aufs Ganze, der ist ein Hasardeur, der eskaliert hoch. Mittlerweile werden eben ganze Wohngebäude auch in Beirut mal eben, ohne dass es da einen Krieg gibt und so weiter, platt gemacht. Das ist alles Folge indirekt dieser Geschichte, nämlich dass sich das Weltsystem grundlegend verändert und dass der alte Hegemon in seiner Machtstellung bedroht ist. Und wenn man glaubt, das ist nur die Wirtschaftsleistung, nein, es ist auch Wissenschaft und Technik. Wir hier sehen die KI-Patente, China, das Rote, fast die Hälfte aller globalen Patente. Wenn wir sehen die Solarkapazität, 2023 China bei 600 Gigawatt, Deutschland bei 80 Gigawatt, USA 170 Gigawatt. Also China ist ein ökonomisches Kraftwerk. Und wir haben die Deglobalisierung. Auch das habe ich sehr deutlich in Kapitel 1 von der Crash kommt 2006 vorhergesagt. Damals war ich wirklich outlandisch, weil Thomas Friedman, es gibt ja Milton Friedman, George Friedman und Thomas Friedman. George Friedman war der Geostratege des Chicago Council on Foreign Relations, der gesagt hat, dass es seit 100 Jahren das Ziel ist, dass zu verhindern, dass deutsche Technologie und russische Rohstoffe zusammenkommen. Das war George Friedman. Milton Friedman kennen wir, bekannter Ökonom. Und Thomas Friedman war Kolumnist der New York Times, der gesagt hat, die Welt ist flach, es wird alles immer vernetzter, alles immer globaler. Und das war natürlich vor 20 Jahren absolutes Allgemeinwissen. Es wird alles immer globaler, wir werden immer vernetzter und so weiter und so fort. Und ich habe damals gesagt, nein, wir kommen in eine Phase der Deglobalisierung. In der sind wir jetzt drin. Wir haben die Entdollarisierung, wir haben den Aufstieg der BRICS, wir haben einen US-Block, einen chinesischen Block, wir haben keine Multipolarität oder nur ansatzweise Multipolarität. Es gibt diese zwei großen Blocks, um die sich der Rest gruppiert, China, USA. Russland kann relativ souverän agieren, Deutschland ja nicht. Indien, Türkei können relativ souverän agieren, also aber sie sind nicht so solche Machtzentren natürlich wie China oder die USA. Also wir haben diese letztlich wieder einen neuen Kalten Krieg, da komme ich später drauf, und Europa zerfällt und ist leider nur noch US-Kolonie. Es ist wirklich deprimierend, was hier läuft. Das hätte ich mir nicht träumen lassen, als ich im Jahr 2000 nach Deutschland zurückkam. Da hatte gerade Daimler Chrysler gekauft, die Telekom hatte Voicestream gekauft, der neue Markt explodiert. Ich dachte, endlich, Europa kriegt seine zweite Chance. Und der wirklich, wenn Sie heute Filmchen kriegen Sie im Internet noch, der Fußball-WM 2006 sehen, da kommen Ihnen die Tränen über dieses friedliche, weltoffene, patriotische Land. Und das ist eben nicht gewollt gewesen und wurde über die 18 folgenden Jahre systematisch zerstört. Mittlerweile merken es auch andere hier, Nomura, the two waves of globalization and deglobalization, die zwei Wellen der Globalisierung und Deglobalisierung. So, Staatsschulden sind explodiert. Und als Prozent des BIP auf einem Höchststand, nicht ganz da, wo wir bei Covid waren, aber doch extrem. Und wenn wir das jetzt über 12 Monate sehen, dann sehen wir hier diese Explosion im September. Das war nur der September. Und wir haben in den letzten 3 Monaten 500 Milliarden Staatsschulden in den USA dazu bekommen. In einer normalen Wirtschaft geht das nicht. Das geht nur in der Kriegswirtschaft. Wir sind in der Kriegswirtschaft. Psychologisch, mental und so weiter. Die Zinszahlen explodieren, wir sind bei 3% des BIP. Das Haushaltsdefizit bleibt hoch. Also natürlich gab es hier mal dieses extreme Tief, als die fast ein Haushaltsdefizit von 10% des BIP gefahren haben. Also auch ein Kriegsdefizit. Das war eben Covid, Kriegswirtschaft, Kriegsdefizit. Also da hat sich nichts verbessert und man kann durch immer mehr Zwang kann man das System noch so halten. Ist ja schon durchgeblickt, dass ich jetzt kein Hayek-Fan im engeren Sinne bin, aber sein Buch Der Weg zur Knechtschaft zum Beispiel ist sehr lesenswert, wo er 1944 eben schreibt, wie eine Gesellschaft immer weiter in den Totalitarismus kippt und was die Stufen daran sind. Immer noch sehr, sehr lesenswert. Und der Markt glaubt nicht mehr an die Fed. Das Rote sind die Zinsen, die 10-jährigen Rendite, auf die Renditen auf die 10-jährigen, und das Blaue sind die zentralen Notenbankzinsen. Die wurden gesenkt und normalerweise sinken dann die Marktzinsen auch. Das passiert nicht mehr. Also das System ist wirklich nach diesen 5 Stufen, jetzt Kriegswirtschaft, sind wir am Limit. Aber deswegen hat es eben auch so lange gehen können. Und es kam kein Börsencrash oder es kam immer nur so Zwischencrash. Und dann ging es weiter, weil die Regierungen die nächste Eskalationsstufe eingelegt haben. Und jetzt hatten wir eben diesen BRICS-Gipfel und hier sehen Sie ja, wie isoliert Putin ist. Also der indische Premier, chinesische Premier, der indische, der südafrikanische, Saudi-Arabien und so weiter und so fort. Zwar Hamas. Mit den Anschlägen vom 7. Oktober hat sich ja Frau Agnes Strack-Zimmermann geäußert. Sie hat damals gesagt, also die Anschläge der Hamas waren am 7. Oktober und Putins Geburtstag war am 7. Oktober. Das sei kein Zufall, wenn man mal von Verschwörungstheorien spricht. Ich habe auch an dem Tag Geburtstag, aber das ist natürlich Zufall. Und Putin ist eben ein geschickter Diplomat. Ich meine, wir haben immer wieder die Tür zugeschlagen, wir haben eskaliert vom Westen. Ich habe da eine klare Position, mache mir draußen damit natürlich nicht keine Freunde. Ich habe ihn einmal erlebt, 2009 im Adlon in Berlin, bin ihm auch vorgestellt worden. Ein Mensch, der alles registriert, der sehr diplomatisch, natürlich ein Machtmensch, aber sehr geschickt als Diplomat. Und er macht das, was eigentlich Deutschland um das Jahr 1900 herum hätte machen müssen, was Bismarck noch gemacht hat. Er fährt einen Sonderweg, was nach gängiger Doktrin der Bundesrepublik sollen wir das ja nicht, aber er macht Diplomatie nach allen Seiten und die macht er gut. Und Putin und Xi haben wahrscheinlich aus der deutschen Geschichte gelernt und das ist gut so. Mehr als 30 weitere Länder drängen in die BRICS hinein. 13 wurden dann tatsächlich aufgenommen, Algerien, Belarus, Weißrussland, Bolivien, Kuba, Indonesien, sehr bevölkerungsreich, Kasachstan, große Uranvorkommen, Malaysia, sehr bevölkerungsreich, Nigerien, sehr bevölkerungsreich. Man ist ja mittlerweile so Mode, die englischen Namen für diese Länder zu nennen, aber sie haben auch deutsche Namen. Thailand, die Türkei, Uganda, Usbekistan, Vietnam, auch Vietnam, wo natürlich US-Lobbys sehr aktiv sind. Also all die wollen in die BRICS. Und ich meine, warum sollte Deutschland nicht auch einen Aufnahmeantrag stellen? Und ich meine, die Geschichte holt einen ja ein. Das Wort BRICS, so können ja Begriffe auch Realität schaffen. BRICS ist erfunden worden von Jim O'Neill, einem Investmentstrategen von Goldman Sachs. 2001 hat der diesen Begriff geprägt. Mittlerweile ist dieser Begriff, diese Erfindung von Goldman Sachs politische Realität und wahrscheinlich nicht so, wie Goldman Sachs sich das vorgestellt hat. Aber so ist dann die Geschichte von Begriffen. Und man will eine Alternative zum dollarbasierten Zahlungssystem schaffen. Und die Entdollarisierung läuft. Sie läuft leider mit negativen Konsequenzen für Deutschland und Europa. Wir sind die Leidtragenden dieser globalen Spaltung. Das wird kein Wechsel über Nacht sein, sondern es werden so viele kleine Workarounds sein. Jetzt bin ich auch mal Englisch oder benutzen oder also Hilfswege oder Hilfsmittel oder Nebenwege, so dass man also stückweise unabhängiger wird. Und diese Entdollarisierung läuft. Also seit den letzten 10 Jahren, das Grüne sind eben der Anteil des Dollar an den Weltreserven, an den Notenbankreserven, ist um 10 Prozentpunkte, also mithin fast um 20% gefallen. Das geht über Stück, aber es ist ein ganz klarer Trend und der geht einfach weiter. Und irgendwann ist der Dollar nur noch eine von vielen Währungen. Und ich meine, das ist auch so, wenn Donald Trump drankommt. Ich bin großer Trumpist, das wissen die meisten. Ich habe 2016 im März in der Wiener Messe zum ersten Mal vor 500 Leuten gesagt, er sei mein Friedenspräsident. Da war noch der Wahlkampf. im Forum mit Armin Wolf, dem Chefredakteur des ORF oder Chefreporter. Es gab Gelächter in der im Saal, aber es hat sich bewahrheitet. Es gab keinen Krieg unter Trump und unter Biden gibt's jede Menge und Obama auch. Wie auch immer, man könnte viel drüber sagen, nur wenn Trump drankommt, wird nicht alles besser für Europa. Er sagte, er muss auf jeden Fall diese Weltreserve-Währungsstatus des Dollar verteidigen und behalten. Das ist eine feste Überzeugung von ihm, wird er aber nicht schaffen. So, was passiert dann? Keine Ahnung. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Ich habe hier den Mohamed El-Erian, brandaktuell. Er war Chefstratege von PIMCO, hat diesen Artikel vor kurzem in der Financial Times geschrieben. Leute wie Paul Krugman, auch bekannter Ökonom, sagen, diese ganze Rede von der Entdollarisierung ist alles Mythos. Der Dollar bleibt. So, Trump hat ja auch die Meinung, aber es wird nicht so sein. Und die Frage ist, wie kriegen wir den Übergang hin? Und El-Erian ist Mainstream, der war Direktor im Internationalen Währungsfonds, er war Chefstratege bei PIMCO Allianz, größten Anleihenmanager eine Zeit lang der Welt, ist seit 10 Jahren da raus. Und er sagt, nein, dieser Goldpreisanstieg, den wir haben, das ist ein langfristiger Trend. Das ist ein langfristiger Trend, weil viele Länder in der Welt den USA nicht mehr trauen. Die USA wenden recht selektiv an, dann, wenn es ihnen nützt. Und wenn es ihnen auch nützt, dann brechen sie Recht. Oder sie zwingen andere, ihr Recht anzuwenden. Also das ist das typische Verhalten eines Hegemon, eines aggressiven, eines prädatorischen Hegemon. Ich meine, man braucht Zentralmächte, die stabilisierend einwirken, aber hier ist das schon sehr, sehr negativ. Und ein Drittel der Welt ist mit Handelssanktionen überzogen. Mehr als 600 Milliarden Dollar ausländisches Vermögen sind auf amerikanisches Betreiben konfisziert. Auch die Schweiz, auch die Liechtenstein, in Liechtenstein merkt man halt auch den Druck der Amis, die alles platt machen, was ihnen nicht, ich darf in meine eigenen Fonds nicht investieren, weil ich Amerikaner bin. Die Amerikaner haben den Securities and Exchange Act von 1932 wieder rausgekramt, um ihre eigenen Staatsbürger zu zwingen, nur in amerikanische Produkte zu investieren. Und da kann ich hunderte von Beispielen nennen. Das geht über alle Wirtschaftsbereiche. Da sind wir extrem abhängig. So, und ich meine, dieses Vermögen konfiszieren, mal eben 300 Milliarden in Russland, im Iran 100 bis 120 Milliarden unter Trump, dann Syrien, Libyen und so weiter. Das finden natürlich unabhängige Staaten, die nicht wie Deutschland völlig abhängig sind oder wie die Schweiz halb abhängig, finden das nicht so gut. Und das heißt, das Vertrauen in dieses Dollarsystem erodiert. Oder nehmen wir die Wirtschaftssanktionen als Waffe. Welches Land hat die meisten Sanktionen? Hier ist Schweiz am höchsten. Also das war Beginn des Ukraine-Krieges. Australien, Japan, dann die USA mit 400, EU mit 200. Und das ist quasi der Druck der Amerikaner auf die Verbündeten, Sanktionen einzuwenden, die diesen Verbündeten schaden. Den Amerikaner dann nicht, weil sie es selber nicht erlassen. Also das ist, so funktioniert es halt leider. Und kommt noch dazu, dass diese Sanktionen in der Vergangenheit asymmetrisch waren. Sprich, die Amerikaner haben russische Oligarchen sanktioniert, während wir Handelsblockaden gemacht haben und uns damit auch ökonomisch sehr geschadet haben. So, ich mach mal weiter hier. Und da ist nicht verwunderlich, dass viele Staaten eben nach Alternativen zum Dollar suchen. Das sind die Swaps hier, die Bank of Japan, aber auch die Bank of China sind sehr aktiv. Man versucht über, das auf dem BRICS-Gipfel ein Konzept, man versucht eben über Rohstoffswaps, über alternative Zahlungsmethoden, da passiert viel. Und das zeigt eben, dass die Gold weiter im Trend ist und El-Erian sagt, dieser Goldtrend hat sich abgekoppelt von den klassischen Einflussfaktoren. Normalerweise Zinsen runter, Goldpreis runter. Goldpreis rauf, Entschuldigung. So, Goldpreis rauf, weil natürlich die Kosten der Goldhaltung dann bei höheren Zinsen, die Alternativen, die Opportunitätskosten steigen. Also Zinsen rauf, Goldpreis runter und das funktioniert nicht mehr. Der Nachfrage nach Gold ist unabhängig von diesen ökonomischen Faktoren da. Und das Hellblaue ist ja nur ein Halbjahreszahl. Also wir haben sehr, sehr hohe Goldkäufe der Notenbanken. Und das bleibt aus meiner Sicht auf absehbare Zeit so. Und wir haben also, es ist eingetreten, dieses Szenario 1, wir haben den Stellvertreterkrieg, Israel nutzt instabile Situationen, eskaliert im Nahen Osten, da ist das Risiko eines Flächenbrandes riesig, Europa steigt weiter ab, wird völlig dominiert, leistet Hilfsdienste, insbesondere Deutschland, das kennen wir alles, Nord Stream 2, die Polen sagen Thank you USA. Ja, dann haben wir nicht nur Energieabhängigkeit, auch Lebensmittelabhängigkeit in Europa nimmt zu. Also in Europa haben wir eigentlich im Moment, muss man so sagen, die Arschkarte gezogen. Und wenn Sie hier sehen, die Fleischproduktion sinkt kontinuierlich, während sie in den USA und auch in Brasilien steigt. Also all das, das sind alles, man kann das über alle Wirtschaftsbereiche durchdeklinieren. Und ein schönes Beispiel ist, China verkauft US-Staatsanleihen, das Blaue, wir kaufen sie, damit das Ding weiterlaufen kann. Ja, und das Resultat ist einfach, dass vor der Finanzkrise die Eurozone ungefähr gleich groß war wie die US-Wirtschaft und jetzt die US-Wirtschaft fast doppelt so groß ist. Europa stagniert und am meisten stagniert Deutschland. Und wenn wir bei dieser Regierung bleiben, dann bleibt's auch so. Zu den US-Wahlen. Ich übertreibe nicht, ich mache eigentlich wenig Superlative, ich versuche mich auf Fakten zu konzentrieren, aber das wird die wichtigste Wahl der letzten 60 oder vielleicht auch 90 Jahre. Also 1933 Roosevelt war so ein Wegmarke, vielleicht nochmal 1963 Kennedy oder 62, aber das hier ist mit ähnlich wichtig. Und Trump und Musk, beide haben gesagt, die wichtigste Aufgabe, die wir haben, ist die Verhinderung des Dritten Weltkrieges. Und das kommt natürlich draußen überhaupt nicht an, weil man das verdecken will. Also die Welt ist vor einer brutal gefährlichen, instabilen Situation. Es gibt immer wieder Hoffnungsschimmer, es gibt immer wieder Gegenläufe, aber es gibt dann auch immer wieder Eskalation. Wir sitzen auf dem Pulverfass. So, und das sind die beiden. Und ja, der Trump ist mittlerweile 78 und Vance ist um die 40. Also es ist wirklich auch ein Generationenwechsel. Der Vance ist super smart, kommt da später. Er kommt aus einfachsten Verhältnissen, zerrüttete Familie. Die Mutter hat glaube ich, 15 oder so Väter erlebt. Also wirklich aus Ohio und war dann Marine, hat ein Stipendium bekommen. So, und Kamala Harris und Tim Walz dagegen. Es gibt ja gewisse Dinge, die sie nach der Strafgesetznovelle in Deutschland nicht mehr sagen dürfen. Zum Beispiel dürfen sie nicht mehr sagen, Annalena Baerbock ist dumm. Aber, also ich meine, ist sie ja auch nicht. Ich meine, bei 360 Grad Wenden muss ja was übrig bleiben und so. Also ich ermahne Sie hiermit, das nicht zu sagen. Es könnte Konsequenzen haben. Aber vielleicht darf man sagen, Kamala Harris ist noch dümmer als Annalena Baerbock. Schauen Sie sich das an. Ich habe ein Video gerade gepostet auf X. Sie war auf einer Wahlkampfveranstaltung, ihrer Wahlkampfveranstaltung, tausende von Leuten. Und dann fängt irgendwo hinten die Menge an zu rufen, Trump, Trump, Trump. Und dann sagt sie, ja, wir sind Demokratie, jeder kann sagen, was er will, aber jetzt im Moment rede ich. Also wenn ihr wollt, dass Trump jetzt die Wahl gewinnt, dann sagt das Trump, Trump. Und 70% der Deutschen glauben, dass Kamala Harris diese Wahl gewinnt. 70%. Und wenn nicht massivst betrogen wird, gewinnt der Trump. Also aber dieser massive Wahlbetrug ist natürlich ein Risiko, wie auch vor 4 Jahren. So, Harris und Walz sind, auch das ein kleines nebensächliches Fact, mein Jahrgang. So, und da gefällt mir dieses generationenübergreifende Team sehr viel besser. Ich könnte jetzt noch viel reden, ich muss zum Schluss kommen. Was hat man den Trump verteufelt? Hier als Schlechter, der die Freiheitsstatue, den Kopf der Freiheitsstatue, als Komet, der auf die Erde einschlägt, als Ku Klux Klaner, als Feuerteufel. Dann mit Kim Jong-un als Baby auf der Atombombe. Also ich meinte, aber das ist 2017 beim Aktionär. Trump ist der Friedenspräsident. Ja, hier, ach, das hier ist die Familie Walz. Walz for Trump. Also die Familie des Vizepräsidentschaftskandidaten. Der Mann ist ein notorischer Lügner, ist ein Weichei, also es ist wirklich brutal. Trump hat auch seine Ecken und Kanten. Aber hier war er gerade bei McDonald's. McDonald's ist natürlich tierisch sauer und hat mal eine halbe Stunde da tatsächlich bedient am Drive-In-Window und hat das gut gemacht. McDonald's hat sich natürlich sofort distanziert. ja, Kamala Harris hat in ihrem Resümee geschrieben, sie hätte da mal gearbeitet. Und nach 15 Minuten hat Trump gesagt, jetzt habe ich länger hier gearbeitet als Kamala Harris. Also ich drücke den dreien die Daumen und was, vielleicht noch zwei Punkte und dann bin ich wirklich durch. Ich drücke denen die Daumen und was eben auch für Trump spricht, also zwei haben die Demokratische Partei verlassen, sind zur Friedenspartei gewechselt. Das ist Robert Kennedy Jr., lebenslanger Demokrat, erzdemokratische Familie, natürlich die Kennedys und auch Tulsi Gabbard, die vor 8 Jahren Präsidentschaftskandidatin war, sehr junge Frau, immer noch sehr jung, Mitte 40, Anfang 40, die war Soldatin, beide kluge Leute und dann eben Elon Musk auch. Und Elon Musk sagt, ich mache das nicht, weil ich jetzt gerne in der Politik bin, ging mir ein bisschen ähnlich, sondern ich mache das, weil wirklich unsere Zivilisation auf dem Spiel steht. Und Elon Musk sagt, man kann ja mit Fridays for Future und den Grünen sagen, wir müssen die Klimakatastrophe stoppen. Ist ein legitimer Standpunkt. Ich persönlich sehe es anders. Mich überzeugen die Daten nicht. Musk sagt, ja, das ist aber nur eine Sache. Wir brauchen die Menschheit als multiplanetare Zivilisation. Denn was ist, wenn ein Komet auf die Erde kommt? Dann hilft uns der Klimaschutz nichts oder so. Also es kann ja auch andere Extinction Events geben, also Auslöschungsszenarien. Und wir müssen uns als Menschheit einfach weiterentwickeln. So, das ist seine Vision. Faszinierender Mensch. Also der Mann hat wirklich was für die Menschheit geleistet schon. Es ist wirklich ein Genie. 60% aller im Moment im Umlauf sich befindlichen Satelliten sind Starlink. Auch das war, auch hat schon Friedensinitiativen für die Ukraine ergriffen. Also ich kann den Mann nur bewundern. Er hat natürlich wie alle, die in so einer Position sind, auch seine Ecken und Kanten, hat 11 Kinder, 6 davon künstlich gezeugt, wie auch immer. Also hat auch so seine Eigenheiten. Aber also es ist das richtige Team, was da am Drücker ist. Wir können denen alles nur viel Glück wünschen. Wenn Sie von meinem Vortrag mitnehmen, also wir sind in dieser Situation, aber es gibt weiter Kräfte des Guten, die wirken und Gold ist nicht verkehrt, dann wären das zwei Dinge, die ich Sie bitten würde mitzunehmen. Vielen Dank.